Moin Moin und herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 21.02.2018. Wir werden ja eh alle überwacht, deshalb sollte man am besten immer Wörter wie Bombe oder Terroranschlag bei Google eingeben, ansonsten passt der Geheimdienst ja nicht ordentlich auf einen auf. Aber Scherz beiseite, was wir nicht so gewohnt sind, ist, dass freie Radios oder Allgemeinjournalisten in Deutschland überwacht werden. Das ist aber genau passiert in Hamburg. Damit hat sich Alex beschäftigt. Und über freie Radios geht es auch in unserem Buch über Radiorevolten, was vorgestellt wird. Von Revolten kommen wir zu Riot, beziehungsweise dem Computerspiel Riot Civil Unrest. Ein Spiel, in dem man Demonstrationen und Polizei spielen kann und was auf historischen Ereignissen basiert. Und ganz ab davon plant die AfD einen Newsroom und geht nebenbei noch gegen einen AfD-kritischen Blogger vor. Damit hat sich Lisa beschäftigt. Eigentlich machen wir mittlerweile ungern was über die AfD, weil wir denen keine mediale Präsenz geben wollen. Aber diese hatten geplant, uns unsere mediale Präsenz wegzunehmen. Also haben wir doch mal drüber geredet.
Einen Newsroom will die AfD-Bundestagsfraktion jetzt einrichten. Das bedeutet, sie will eigene Nachrichteninhalte produzieren und dafür sogar eine Fernsehredaktion aufbauen. Rechte Gegenöffentlichkeit also. Das alles will sie von dem Geld machen, das die Fraktionen für ihre Öffentlichkeitsarbeit bekommen. Steuergelder also. Das Ganze hat allerdings einen Haken. Die Fraktionen dürfen laut Gesetz nur über ihre eigene Tätigkeit berichten, sonst nichts. Ob die Fraktionen das einhalten, das prüft der Bundesrechnungshof. Das Netz ist nicht nur ein Raum für die AfD, um ihre eigenen Inhalte zu verbreiten, dort bekommt sie auch Gegenwind zu spüren. Zum Beispiel von dieser Seite.
www.wirsinddieafd.de. Wir sind eine rechtsextreme, rassistische und menschenverachtende Partei und wir wollen in den Bundestag. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
Die Seite ist eine Sammlung von Zitaten und Aussagen von AfD-Politikerinnen und AfD-Politikern, unkommentiert und mit einer Quelle versehen. Und sie soll so ein bisschen die Menschenverachtung, die die AfD mittlerweile leider in den Bundestag gebracht hat, gesammelt darstellen.
Die Idee von Blogbetreiber Nathan Mattes ist der AfD aber ein Dorn im Auge. Und sie schickte ihm eine Unterlassungserklärung. Doch Mattes machte weiter. Die AfD klagte gegen ihn und bekam Recht. Mattes müsse bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld zahlen, wenn er die Domain nicht abgibt, so das Landgericht Köln in seinem Urteil. Die Begründung? Durch den Namen der Seite Wir sind AfD komme es zu einer Zuordnungsverwirrung. Die Internet-Userin müsse also glauben, die AfD betreibe die Seite.
Auf den ersten Blick könnte man natürlich meinen, okay, das löst eine gewisse Verwirrung aus, aber ich finde, das muss man auch einfach aushalten können, als Partei sich so mit, wenn Kritiker sich so mit einem auseinandersetzen, weil wenn eine Zuordnungsverwirrung entstehen sollte, dann wird die, sobald man auf der Webseite ist, sehr schnell aufgelöst, weil eine Partei würde von sich selbst nie behaupten, wir sind rechtsextrem, wir sind rassistisch, wir sind menschenverachtend. Das liest man, wenn man ganz oben auf dieser Seite ist.
Die RichterInnen hat die Argumentation von Blogbetreiber Nathan Mattes aber nicht überzeugt. Der überlegt jetzt, in Berufung zu gehen. Die Frist dafür endet am 12. März. Die Mittel, um in Berufung zu gehen, hätte er inzwischen. Eine Freundin von ihm hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und schon nach wenigen Tagen kamen dort 50.000 Euro zusammen. Vielleicht müssen AfD-PolitikerInnen also auch weiterhin ihre eigenen Aussagen im Netz lesen.
Eine Angestellte eines Nachrichtendienstes, eines Geheimdienstes, die moderiert im Radio. Auf UKW das Ganze unter falscher Identität, sie spielt Lebensverhältnisse und Arbeitsweisen der an dem Radiosender Beteiligten aus. Na, dann kann man vermuten, das ist bestimmt Überwachungspraxis in einem Land mit ganz totalitären Zügen, also Türkei vielleicht, Russland, Ungarn. Doch weit gefehlt. Das ist Praxis gewesen bei einem Radio in Hamburg, beim Freien Senderkombinat. Dieses Radio wurde zwischen 2003 und 2006 Ziel polizeilicher, geheimdienstlicher Maßnahmen.
Meiner Einschätzung nach ist der Wissenshunger der staatlichen, polizeilichen Repressionsorgane in Hamburg groß Und das Freie Senderkombinat gilt als ein Radio, das einen sehr engagierten Journalismus betreibt, der auch insbesondere polizeiliche Einsätze hier in Hamburg in den letzten Jahren immer kritisch begleitet hat, auch sich bewusst als ein Medium verstanden hat, das eben auch politisch kritische Berichterstattung auch betreibt. Und insofern ist bei der Hamburger Polizei offenbar den Eindruck gab, dass man auch das überwachen muss. Die Polizei hat das Freie Senderkombinat eben nicht als journalistisches Medium wahrgenommen, sondern hat dem Freien Senderkombinat so etwas wie politisches Sprachrohr der radikalen Linken in Hamburg sein unterstellt und war deswegen auch der Meinung, dass man das entsprechend dann auch unter Missachtung der presserechtlichen Hürden, die es eigentlich für solche Einsätze ja im Bereich der Medien ja zum Glück gibt, nicht beachten zu müssen.
Ja, das sagt Andreas Blechschmidt, Sprecher der Roten Flora aus Hamburg, über das, was da passiert ist. Eine Mitarbeiterin der Polizei moderiert unter falscher Identität. Nun gibt es etwas Neues vom Freien Senderkombinat im Freien Radio aus Hamburg, denn auch der Hamburger Verfassungsschutz hat den FSK erneut ins Visier genommen. Das ist nun öffentlich geworden, denn seit 17 Jahren gibt es einen Redakteur beim FSK, der unter Beobachtung des Geheimdienstes steht. Das hat das Landesamt für Verfassungsschutz eingeräumt auf die Anfrage des Anwalts des Betroffenen. Seit 2000 wird er observiert. Das betrifft redaktionelle Vorgänge und stellt eine Einschränkung der Presse- und Rundfunkfreiheit dar. Doch warum hat der Verfassungsschutz das gemacht? Warum beobachtet er diesen Journalisten, nachdem vor einigen Jahren bekannt geworden ist, dass in Hamburg beim dortigen Sender die Polizei mit einer verdeckten Ermittlerin dort Programm gemacht hat? Nun, die Gründe: Teilnahme an Demonstrationen, an antifaschistischen Demonstrationen, Berichte über die verdeckten Ermittler bei der Hamburger Polizei. Und das sind dann die Vergehen, die der Redakteur begangen hat. Aus Sicht des Verfassungsschutzes Grund genug, ihn seit mittlerweile 17 Jahren zu beschatten.
Ich finde die aus unterschiedlichen Gründen, also aus verschiedenen Gründen, skandalös. Erstens geht es um einen Journalisten. Das ist auch nicht der erste Fall von linken Journalisten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wobei man ja sagen muss, der Verfassungsschutz muss gerade in Bezug auf Journalisten und journalistische Tätigkeit extrem vorsichtig sein, weil seine Beobachtung ja in die Pressefreiheit eingreift. Das ist ja auch beim G20-Gipfel zum Beispiel deutlich geworden, weil die Landesämter und Bundesamt für Verfassungsschutz die meisten Daten für die meisten Journalisten, denen die Akkreditierung entzogen wurde, geliefert haben. Das ist schon skandalös. Dann ist extrem skandalös, finde ich, was eigentlich Beobachtungsgegenstand ist. Da wird ihm zum Beispiel vorgehalten, dass er an einer antifaschistischen Veranstaltungswoche, 2000 war das denn, schon teilgenommen hat. Jetzt frage ich, was soll denn eigentlich an der Teilnahme an einer antifaschistischen Veranstaltungswoche gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung mal hingestellt, was das jetzt, wie das jetzt definiert wird. Aber was soll da eigentlich dagegen verstoßen? Das zeigt ja eigentlich, wie der Verfassungsschutz tickt und sagt über den Journalisten eigentlich nichts anderes aus, als dass er entweder in seiner Eigenschaft als Journalist oder eben auch als politischer Mensch an diesen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und so könnte man die ganze Reihe weiter aufzählen. Es wird ihm vorgeworfen, er hätte an einer Veranstaltung teilgenommen, die im Anschluss gewalttätig war. Es wird ihm aber nicht vorgeworfen, er sei gewalttätig. Das wäre ja noch kein Fall für den Verfassungsschutz, denn er hätte ja wahrscheinlich polizeiliche Ermittlungen gegeben. Also das ist durch und durch skandalös und ich frage mich wirklich, womit das Landesamt für Verfassungsschutz seine Zeit und seine Ressourcen vertut.
Ja, soweit die Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft, Christiane Schneider. Die hat eine kleine Anfrage gestellt, was die Überwachung des Freien Senderkombinats angeht. Die erneute Überwachung, die nun öffentlich geworden ist. Geheimdienstliche Überwachung für Journalisten, für Mitarbeiter eines freien Radios in Hamburg, das ist Realität. Es gibt auch keine Hinweise, dass diese Überwachung mittlerweile eingestellt ist. Der FSK hat den Datenschutzbeauftragten und die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion informiert und die wird nun aktiv werden.
Die Demonstration in Kerateia in Griechenland. 2011 gingen die Bewohner von der griechischen Kleinstadt Kerateia auf die Straßen, um gegen den Bau einer riesigen Mülldeponie zu demonstrieren. Die Deponie war Teil der Auflagen, die das hochverschuldete Griechenland von der EU auferlegt bekommen hatte. Die Demonstrationen in Kerateia standen als Symbol für die gesamte griechische Bevölkerung. Diese mochte die EU-Auflagen gar nicht und war in Armut gestürzt. Die Demonstranten in Kerateia nutzten Laserpointer und warfen auch Böller auf die Polizisten. Die Polizei antwortete mit Tränengas. Die Demonstrationen hielten monatelang an. Und jetzt kann man sie am PC nacherleben. So seltsam das auch klingt, in dem Strategiespiel Riot Civil Unrest kann man beide Seiten der Demonstration spielen. Die Demonstranten oder die Polizei. Die Polizei spielt sich organisierter und kann zum Beispiel mit Wasserwerfern, Tränengas, Gummigeschossen oder sogar mit scharfen Schüssen die Menge zurückdrängen. Als Demonstrant kann man alles nutzen, von friedlichen Sitzblockaden über Megafonansprachen bis hin zu Molotow-Cocktails schmeißen und auch sonst eigentlich alles, was man mal auf einer wilden Demonstration gesehen hat. Spieletechnisch kontrolliert man seine Fraktion, Demonstranten oder Polizisten, aus der Sicht von oben und versucht, ein Gebiet zu verteidigen oder bestimmte Gebiete zu erobern. Das alles in schönster Pixelgrafik. Neben dem Battle of Kerateia gibt es auch noch drei weitere Kampagnen. Unter anderem die Tahrir-Revolution auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Ein Teil der sogenannten arabischen Frühlings in Ägypten also.
Es geht um die simulative Darstellung von gewalttätigen Ausschreitungen im Endeffekt. Und die sind unglaublich gut dargestellt. Wenn man jetzt zum Beispiel gegen eine KI spielt, gegen einen Computergegner, dann ist die KI auch sehr intelligent und geht darauf ein, auf die Dinge, die man macht. Und allein auch die einzelnen Möglichkeiten, die es in den Kämpfen dann gibt, die sind sehr vielseitig und sehr wechselseitig. Und es bleibt von Anfang bis Ende spannend, weil man nie genau sagen kann, wer gewinnt. Jede Fraktion hat auch so seine eigenen Vorteile. Also die Polizisten sind wesentlich leichter zu spielen als die Demonstranten. Aber tatsächlich ging es mir persönlich auch nicht unbedingt um den geschichtlichen Aspekt. Ich wollte einfach ein cooles Spiel spielen, bei dem ich Krawall machen kann und mich mit der Polizei prügeln kann, ohne dafür verhaftet zu werden.
Ein paar Polizisten vermöbeln. Nun, bei meinen Kollegen vom Radio Korax ist so eine Antwort wahrscheinlich zu erwarten. Das Konzept, echte Demonstrationen als Polizei oder als Demonstrant nachzuspielen, klingt aber wirklich faszinierend. Allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. In den Online-Kommentarspalten lese ich auch alles von ich würde aber nur die Demonstranten spielen und die Bullen fertig machen, bis ich hole mir das Spiel und wenn nur um diese dämlichen Antifa-Randalierer mal ordentlich eine reinzuhauen. Die Rezensionen von Riot Civil Unrest weichen allgemein nicht nur politisch stark voneinander ab. Die Pixelgrafik wird von den meisten gelobt, genau wie die Musik und das Sounddesign. Und dass die Atmosphäre eines wirklichen Protests sehr gut eingefangen werden soll. Kritisiert werden aber von der einen Seite die ungenaue und frustrierende Steuerung, während gerade dieses Chaos von anderen gelobt wird, weil es das Spiel realistischer machen soll. Gleichzeitig schaut man von oben nur auf die Menge herab, was dem Chaos wohl wieder einiges nehmen soll. Was mich jetzt aber eher stört, ist die fehlende politische Aussage oder Bewertung des Spiels. Man kann sowohl als Demonstrant als auch als Polizist Gewalt einsetzen, was das Spiel einfacher macht und irgendwie auch spaßiger. Oder aber man kann sich pazifistisch verhalten und damit einen Bonus für das nächste Level bekommen.
Es ist nicht der Anspruch des Spiels, jetzt irgendwie moralisch geartete Aussage darüber zu treffen, was da jetzt passiert. Es geht tatsächlich nur um die Situation, in der das stattfindet. Also das Spiel stellt sich jetzt nicht am Anfang oder am Ende von irgendeiner Mission hin, wenn man jetzt die Demonstranten gespielt hat und sagt einem, wie böse man ist, dass man die Polizei wieder angegriffen hat. So, es ist eine Option im Spiel und die Option ist immer nutzbar.
Videospiele sind ein faszinierendes Kulturmedium. Sie sind interaktiv und können damit den Spieler dazu zwingen, sich selbst entscheiden zu müssen. Und zwar auch zu entscheiden, wie sehr das Spiel jetzt ernst nimmt. Wie sehr ein Videospiel die tatsächliche Moral übertrifft, ist fraglich. Manchmal lohnt es sich nämlich besser, wenn man taktisch spielt. Die Demonstranten haben unter anderem freie Journalisten unter sich, die Polizeigewalt dokumentieren und damit für einen starken Nachteil beim nächsten Level sorgen, wenn man erwischt wird. Strategisch klug ist es also, zuerst die freien Journalisten in Mengen zu verhaften, um dann ohne Risiko Polizeigewalt verwenden zu können. Das muss man nicht machen, aber bei Videospielen ist die moralische Hemmschwelle meistens eher gering. Und es ist schließlich auch nur ein Spiel, bei dem will man halt gewinnen. Und das Spiel Wild Civil Unrest lässt einen eben selbst entscheiden. Es vertritt selbst keine Meinung, es pusht keine Agenda auf einen. Wobei man argumentieren könnte, dass mehr Spielspaß durch Gewalt schon den absolut neutralen Vorsatz ein bisschen nichtig macht. Trotzdem, man merkt, dass das Spiel mit sehr großer Sorgfalt abgestimmt worden ist. Dass Demonstranten und Polizisten beide gleich große Chancen auf den Sieg haben. Und dass keine der Parteien, Demonstrant oder Polizist, als gut oder böse dargestellt wird. Und man merkt auch, dass es kein Statement gibt, ob jetzt gewalttätiger oder pazifistischer Protest besser ist. Ob man jetzt randaliert, riot oder nur zivilen Ungehorsam zeigt, civil unrest. Aber auch wenn die Aussage des Spiels sein soll, dass es keine Aussage gibt, bin ich nicht zufrieden. Denn dadurch ist es einfach nur historisch fehlerhaft. Man kann die Kampagne sowohl als Demonstrant als auch als Polizei gewinnen. Aber in Wirklichkeit sind die Kräfte natürlich nicht so ausgewogen und die Umstände viel komplizierter als in den coolen Spiele-Cutscenes erklärt. Das Spiel ist unrealistisch und nimmt damit den tatsächlichen Ereignissen die Ernsthaftigkeit. Niemand schreibt ein informatives Buch mit einer Bewertung über den sogenannten arabischen Frühling und verdreht mittendrin die tatsächlich stattgefundenen Ereignisse. Und wenn es sich um ein Was-wäre-wenn-Szenario handelt, was in dem Buch behandelt wird, dann hat es deutlich ein ganz anderes Ziel. Das Videospiel Riot Civil Unrest ist meiner Meinung nach da als Kulturmedium ganz klar gescheitert. Ziel des Spiels ist es, die Stimmung während einer Demonstration einzufangen und währenddessen kein Statement zu pazifistischen oder gewalttätigen Protesten oder zu Polizeigewalt zu machen. Und das kann man auch in einem fiktiven Setting machen und durch die Parallelen zur realen Welt würde ein Spiel dann nur an Bedeutung gewinnen. So aber verdreht Riot Civil Unrest einfach die realen Ereignisse und nutzt das Szenario des arabischen Frühlings oder der Demonstration in Keratea nur als Marketingstrategie. Also genauso wie die dutzenden Ego-Shooter, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Das ist zumindest meine Meinung. Andere Videospielfans sind, naja, anderer Meinung. Dass man auch so ein Spiel nicht unbedingt anders machen sollte.
Nicht unbedingt sollen, man hätte es anders machen können, meiner Meinung nach, weil allein schon, wie das Spiel grafisch dargestellt wird. Die Entwickler hätten sich auch eine andere Form der Darstellung überlegen können. Diese sehr einfache 8-Bit-Pixel-Grafik. Daran sieht man meiner Meinung nach eben schon, dass es nicht ausschließlich darum geht, irgendwie ein Bewusstsein für politische Dinge zu schaffen, was vielleicht am Anfang mal der alleinige Anspruch davon war. Aber ich finde, an der ganzen Präsentation des Spieles, von der Ästhetik, von der Aufmachung her, vom Design, kann man nicht bestreiten, dass dieses Spiel auch einen ästhetischen und künstlerischen Anspruch erstmal hat. Dass diese Grafik die Situation in gewisser Weise entfremdet. Ist für mich eher ein Zeichen noch dafür, dass die Realistik dahinter oder ob das jetzt authentisch genug ist oder ob das jetzt historisch korrekt ist, dass das für die Spieleentwickler tatsächlich relativ wenig eine Rolle spielt, sondern es geht um den simulativen Charakter im Spiel.
Zumindest ist also eine Debatte da. Auf jeden Fall ist Riot Civil Unrest ein Versuch, Videospiele politischer zu machen und auf aktuelle Ereignisse anzuspielen. Videospiele dienen eben nicht mehr nur zur Realitätsflucht. Und irgendwie freut es mich, wenn die zum größten Teil sehr unpolitische Gamer-Community, also die Community von Videospielfans, etwas mehr zum politischen Denken und vielleicht sogar zu politischer Beteiligung angeregt wird. Denn auch wenn man in dem Spiel Riot Civil Unrest die Demonstranten auf Keratea sowohl verscheuchen als auch mit ihnen erfolgreich gegen den Staat demonstrieren kann, im echten Leben ist heute auf Keratea eine riesige Mülldeponie. Das Spiel Riot Civil Unrest ist zurzeit als Early Access Spiel auf Steam erhältlich, also quasi als Spiele-Beta mit noch relativ vielen Spielfehler drin. Als Kampagne ist der G20 übrigens nicht erhältlich und soll auch nicht hinzugefügt werden, allerdings wird das Spiel noch weiter erweitert.
So, nun schauen wir quasi auch ein bisschen in eigener Sache auf eine Buchveröffentlichung, die ganz eng verbunden ist mit Radio Korax und dem, was im Oktober 2016 hier passiert ist, den Radiorevolten.
I would like to tell you about something really upstanding and different that happened in 2016. In October, actually, I got the chance by accident, and I feel really glad to be part of this beautiful idea. I can summarize it for you. It's a festival that was for 1 month. So the festival idea, it's International Radio Festival.
I think it's quite difficult to just to define radio art. I mean, what's radio art? Radio art is radio art is radio art. But on the other hand, you could say radio art is something which deals with radio, art which deals with radio or uses radio or both. But the people I got to know during Radio Revolten were all radio fanatics. That was the common point. There was all like crazy about radio.
And I was writing about Marot Langer-Philipsen and his Oracle radio show. He's sitting in this tower for 30 days. He's living there and he's broadcasting all the time. So it's like a radio institution which could have always been there.
I think the most inspiring part and the chance that we got through the Radio Revolten Festival was that we had a very big space, physical space, that we could offer to artists to use for whatever they wanted. So we had two big houses which were at least 1,200 square meters. There we put in a performance place with a stage where we had stage radio performances. We had a club where people could come together, talk. There was also the radio studio inside, there was the exhibition, Das große Rauschen, The Metamorphosis of Radio, which was curated by Anna Friss, with different art exhibitions and installations to see. And we had a cafe and a space to come in to welcome the guests, so that we really were opening up our arms, experience radio, and please take part if you feel like. So that was our big aim.
But the Radio Revolten studio was more a cozy place than a regular studio. We had an armchair there and nicer lights, so people could just hang out there also. And of course there is all the technical equipment, but sometimes it would happen that people would come in and make a spontaneous session, so everything was a bit more spontaneous, unplanned stuff than a regular radio or in Korax. Everything is planned, everything is scheduled.
First of all, everybody who walks, who works in the radio can take something out of this. The main thing is you can look to in a different way on what is radio. Yeah, we are used to formatted radio programs. Yeah, we know this is a news show, this is a show of the discussion, and that's the way how music sounds. And there's so much other sound around, and you can broadcast it.
It does two things. On the one hand, it of course describes the festival and introduces the artists. And on the other hand, it describes and reflects ways to make radio and to think about this medium as a material for art, but also as a medium of communication for people who are daily radio makers.
Now that we are writing on a book, for me the impression is that we try to give this free space which we created for to think about radio. We try to really convert and to give it into the book, this spirit, and to open it like this for a much greater community of radio makers, of artists, of community radio makers, of people who really love radio as listeners, audiences.
Radio can make surprises, can be silence, can be noises, and that's all, for me, it's all fantastic.
Ja, im Oktober 2016 hat es stattgefunden hier in Halle, das Radiokunstfestival Radio Revolten. Es ging nicht nur um Radiokunst, um Installationen, um Live-Performances, um Konferenzen, Workshops und die ein oder andere Intervention in der Öffentlichkeit. Es ging auch um Ausstellungen. All das wird nun reflektiert in einer Buchpublikation. Das haben wir eben schon gehört, von einigen Protagonisten dieser Radiorevolten, geschrieben in Englisch, deswegen hier eben auch die englische Sprache doch recht präsent. Und, das ist der Zusatz, es ist fertig, aber der Druck, der muss noch bezahlt werden. Wenn Sie Lust haben, das zu unterstützen, dann verweise ich an dieser Stelle auf die Seite startnext.com/radiorevolten, also startnext.com/radiorevolten. Da kann man sich nämlich die Publikation vorbestellen und mit dieser Vorbestellung wird der Druck quasi finanziert. Also, Radiokunst, nicht im Radio, sondern in Buchform. Ästhetisch auch ganz schick und inhaltlich so unterschiedlich und kontrovers wie auch das Festival.
Und das waren die Mediennachrichten für den 21.02.2018. Die Mediennachrichten könnt ihr nachhören auf unserer Webseite radiokoax.de oder auf freieradios.net.